SWR 2 Zeitgenossen.
Der alte Mann und der Krieg. Friedhelm Brebeck, unser Zeitgenosse heute, berichtete von 1992 bis 1994 als ARD-Korrespondent aus Sarajevo. Die belagerte Stadt wurde während des Bosnienkrieges systematisch ausgehungert und beschossen. Brebeck dokumentierte das Leid der Opfer, ihre Verluste, ihren täglichen Kampf ums Überleben. Über 1400 Tage lang hat er aus Sarajevo berichtet. Er war seinerzeit eines der markantesten Gesichter, auch eine der markantesten Stimmen im deutschen Fernsehen. Zuvor war er im Iran, im Libanon, in Gaza. Wo Brebeck war, war Krise. Jahrzehnte sind seitdem vergangen und was er an Katastrophen erlebt hatte, schien der Vergangenheit anzugehören, glaubten wir zumindest hier in Europa. Bis zum 24. Februar 2022. Seitdem ist der Krieg wieder zurück. Viel größer als der in Bosnien, viel gefährlicher auch, aber mit dem immer gleichen Schrecken. Städte, die beschossen werden, Massaker, Flüchtlingsströme. Es liegt nahe, dass die Bilder aus der Ukraine bei Friedhelm Brebeck schlimme Erinnerungen auslösen. Herr Brebeck, Sie sind inzwischen 88 Jahre alt. Sie haben so ziemlich alles erlebt, was man erleben kann als Reporter. Sogar im Ruhestand als Rentner haben Sie vor 1,5 Jahren noch mal eine Katastrophe erlebt, bei der Sie selbst viel verloren haben. Wir sind hier bei Ihnen zu Hause in Bad Neuenahr. Wir sitzen in Ihrer Küche. Ein Heizlüfter läuft im Hintergrund und draußen werden feuchte Hauswände saniert. Darüber reden wir noch. Aber zunächst die Frage, Herr Brebeck, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie zurzeit all die Fernsehbilder aus der Ukraine sehen? Denken Sie da an Sarajevo, an den Krieg in Bosnien?
Es war nicht nur Bosnien. Die Kriege haben 1991 angefangen in Jugoslawien und sich dann weiter gefressen durch das ganze Land. Bosnien war nicht das Ende, kam noch Kosovo. Es waren also mehrere Winter, die bitter waren. Und die Hilfe war sehr dünn, weil die Serben auch nicht viel zugelassen haben. Aber wenn ich sehe, wie die Menschen in Sarajevo im ersten Kriegswinter die Stadt kahlgeschlagen haben. Kein Baum stand mehr da und sind selbst bis an die erste Kampflinie rangegangen, nur um noch irgendwo einen Ast zu finden oder einen Baumstumpf. Parks gab's nicht mehr. Keine Bäume, nichts mehr. Und überall hat man Menschen gesehen, die irgendwas Brennbares hinter sich hergeschleppt haben. Ich habe mal einen Piloten der damaligen Luftfahrtgesellschaft der jugoslawischen JAT getroffen. Er war ein begeisterter Literat, ein Mensch, der ohne Bücher nicht leben kann, Bücher gesammelt hat, die größten und wichtigsten Autoren der Welt um sich versammelt hat in Regalen, sein einziger Stolz. Und jetzt hat er kein Gas, kein Strom, keine Kohle, kein Holz. Und er fängt an, Bücher zu verbrennen, um sich eine Tasse Tee zu machen. Ich bin jetzt bei Dostojewski. Er hat jeden Tag einen anderen Weltautor ins Feuer geschickt. Er hat so darunter gelitten.
Womöglich wird es auch jetzt im Winter in der Ukraine passieren, dass man Dostojewski verbrennt, um sich daran zu wärmen. Haben Sie das Gefühl, das kommt alles wieder?
Kriege laufen, je nach neu gewonnener Technik, immer ein bisschen anders ab. Aber dahinter stehen die Menschen, die nicht die Technik bedienen, sondern eher Opfer sind. Und das ist im Grunde immer dasselbe. Das Verrecken an zu wenig von allem, an brennbarem Material, an Gas, an Strom, an Wasser. Also das Sterben ist immer das Gleiche. Es ist im Krieg immer ein Verrecken.
Sie haben jahrzehntelang über politische Katastrophen und über Katastrophengebiete berichtet, nicht nur aus Bosnien, sondern auch aus dem Iran, aus dem Libanon, aus Gaza. Sie haben eben gesagt, jeder Krieg ist anders. Aber gibt es bestimmte Muster, die Sie erkennen?
Muster? Fast alle Kriege haben mit einem einzigen Menschen, Machtmenschen, Despoten, Diktator zu tun. Und seiner Vorstellung von dem, was er machen will, um Macht, noch mehr Macht zu kriegen. Das Muster dazu ist sicher ähnlich.
Herr Prebeck, nun haben Sie über Jahre hinweg den Zuschauerinnen und Zuschauern vorgeführt, was für eine verheerende Katastrophe ein Krieg ist. Und Sie sehen, dass es sich immer und immer wieder wiederholt. Hat man da, wenn das alles vorbei ist, und für Sie sind jetzt mittlerweile schon 20 Jahre vorbei, die Sie gar nicht mehr im Beruf sind, wenn das alles vorbei ist, hat man da das Gefühl, meine Berichterstattung war eigentlich für nichts?
Ja, das habe ich eigentlich immer gedacht. Ich muss dazu sagen, ich habe den Krieg auch in seiner Schrecklichkeit relativ früh als Kind erfahren. Mit 34 geboren, 39 kam der Krieg und ab 243 dann auch mit Luftangriffen. Also ich habe damals schon die Toten, die Trümmer gesehen. Und wir haben gelitten, weil wir nichts hatten. Das alles hat sich dann hinten nach bei meiner Arbeit wiederholt. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass der Mensch sich nicht geändert hat, seitdem er aufrecht geht. Er kann nicht anders offensichtlich. Ich erinnere 1945, alle haben die Hand gehoben zum Schwur, nie wieder Krieg. Das war 1945/46. Also ich habe nie geglaubt, dass man mit den Bildern vom Krieg irgendwie was verhindern kann.
Waren Sie dafür zu sehr realist oder zu gezeichnet oder durch all das, was Sie gesehen haben, zu abgebrüht?
Ich war nicht abgebrüht, obwohl man uns das immer unterstellt hat. Wer seien kalte Hundeschnauzen, denn jeden Tag sowas machen, zwei, drei Filme oft liefern, immer mit diesen Bildern, müsste man schon eiskalt sein. Nein, wir waren keine kalten Hundeschnauzen, wir waren auch berührbar. Nur wenn man sich darauf einlässt, jeden Tag mitleiden, das geht nicht mehr. Dann ist man rasch am Ende, hat sich die Seele wundgescheuert und kann nicht mehr. Was den Krieg angeht, ich habe irgendwann aufgehört zu glauben, man kann damit irgendwas verhindern. Und zwar so, dass niemand mehr ein Gewehr in die Hand nimmt oder dem anderen den Schädel einschlägt, seine Häuser, sein Leben vernichtet. Das war ziemlich rasch eine Vorstellung und die ist verbrannt. Ich habe keine Illusion über die Menschen. Wir haben uns nicht verändert. 1945, als scheinbar die gesamte Welt rief, nie wieder Krieg, gab es weltweit gleichzeitig 75 Krieg und kriegsähnliche Zustände. Worüber reden wir hier?
Mittlerweile sind Sie 88 Jahre alt, seit 2 Jahrzehnten im Ruhestand, aber so richtig Ruhe haben Sie nicht gefunden, Herr Prebeck, denn im vergangenen Jahr wurden ja Sie selbst Opfer einer Katastrophe. Sie wurden von einer Katastrophe heimgesucht. Sie leben seit langem hier in Bad Neuenahr. Wir sitzen in Ihrer Küche. Gegenüber ist die Kirche von Bad Neuenahr. Unten in der Straße sind noch die Spuren der Flutkatastrophe zu sehen. Häuser, die trockengelegt worden sind und die jetzt repariert werden. Hier bei Ihnen in der Wohnung ist es Gott sei Dank nicht mehr feucht. Aber die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. War das Ihre große Katastrophe?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe das Gurgeln gehört, es war stockfinster. Meine Frau und ich haben aus dem Fenster geschaut und nach unten geguckt und sagen, irgendwas ist da mit Wasser. Und dann konnten wir allmählich mit dem kommenden Morgenlicht sehen, was da war. Da war klar, dass unser Haus von Wasser umgeben ist und eine Insel plötzlich war. Und dann kamen irgendwelche Sonderkommandos, Riesenkerle, die haben uns hier durch die Fenster im zweiten Stock rausgeholt. Es war...
Über die Feuerwehrleiter?
Ja, es war... Die Dimension haben wir auch gar nicht begriffen. Die haben wir selbst erst aus der Presse später erfahren.
Was war es? War es unwirklich?
Nee. Ich weiß nicht, ob ich mich zu sehr an Trümmer und an Katastrophen gewöhnt habe, um das so außergewöhnlich zu finden. Kann aber auch sein, dass das mit dem Alter zu tun hat. Also ich war da ziemlich gelassen, habe noch gerade geschafft, Ausweise und wichtigsten Sachen zusammenzupacken in die Tasche und wir waren beide im Trainingsanzug, aber andere sind ja noch viel schlimmer vom Wasser eingeholt und überschwemmt worden und ertränkt worden als wir. Das einzig Unangenehme an der Geschichte ist, ich sitze in einem Haus, das noch ziemlich angetrümmert ist. Das Treppenhaus ist wie vor 9 Monaten noch. Ich habe kein Fernsehen seit 9 Monaten, ich habe kein Radio.
Der Fernsehmann Prebeck hat kein Fernsehen.
Ich habe keinen Festnetzanschluss, ich habe kein Internet. Ich lebe eigentlich so wie in Sarajevo, außer dass die Heizung jetzt funktioniert.
Und die Versorgungslage etwas besser ist.
Na,
der Kühlschrank ist voll.
Ja, natürlich, obwohl die Innenstadt ist tot. Die meisten Läden sind tot. Also ich muss schon ein bisschen laufen, um einkaufen zu können und zu schleppen. Aber das macht man halt. Irgendwann muss man sich auch bewegen in einer toten Stadt.
Gehen wir nochmal zurück in diese Nacht, 14. auf 15. Juli. Was ist dann mit Ihnen passiert? Die Feuerwehr, kräftige Männer haben Sie rausgeholt, Sie und Ihre Frau, die Feuerwehrleiter runter auf die Straße. Was ist mit Ihnen passiert? Wie ging die Nacht dann weiter? Wie ging sie zu Ende?
Das war in der Früh um 5:30. Da saßen wir erst mal draußen. Die Kirche ist nebenan vom Kirchplatz. Während 20 Meter weiter die Feuerwehr mit einem Schlauchboot durch die Straßen manövrierte. Und dann wurden wir evakuiert. 2, 3, 4 Tage in einer Turnhalle auf dem Boden und dann in ein Altenheim im Hunsrück. Und da waren wir ungefähr einen Monat und sind dann von alten Kameraden aus der Fernsehzeit nach München geholt worden. Da hatten sie für uns was arrangiert und da sind wir dann ein halbes Jahr geblieben. Und dann wieder hierher zurück. Und das war wie im Krieg, wieder. Keine Heizung, kein Warmwasser und alles das, was ich jetzt nicht habe, hatten wir damals auch nicht. Aber
Sie haben vorhin...
ist nicht Krieg. Krieg ist anders. Krieg ist viel schrecklicher.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie die ersten Nächte in der Turnhalle auf dem Boden verbracht haben. Es gab so viele Flüchtlinge,
ja.
Die landeten genau da, in irgendwelchen Turnhallen, auf Matratzen, die dann über den Boden verstreut waren.
Ja.
Wie absurd ist das, dass jemand wie Sie, der unendlich oft über Flüchtlinge berichtet hat, plötzlich selber in seinen alten Tagen in genau diese Situation kommt? Ist das bösartige Ironie des Schicksals, der Geschichte?
Weiß ich nicht. Das Schicksal ist weder ironisch noch unbarmherzig. Es ist das, was kommt. ja, in Sarajevo haben wir ja auch auf dem Boden im Schlafsack und hatten keine Fenster, nichts. Wir hatten nicht mal Strom, um zu arbeiten. Mussten wir aber erst mal aus Deutschland reinschmuggeln, ein Aggregat, damit das tuckert und wir konnten wenigstens unsere Filme schneiden. Nein, irgendwo war das so in mir, diese Entbehrungen damals, dass ich auch nicht weiter erschüttert war, als dasselbe hier passierte. Ich habe das hingenommen wie, okay, jetzt haben wir die gleiche Situation, sie heißt nur anders. Sie heißt nicht Krieg, sondern Flut. Und jetzt müssen wir da durch.
Einen Tag, nachdem man Sie hier rausgeholt hat aus Ihrer Wohnung, hatten Sie Geburtstag.
Ja, das hat niemand gewusst. Ich habe es auch niemandem gesagt. Aber als wir da in der Turnhalle waren, da wurde man registriert. Und da war eine Frau, die guckte und sagte, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Weil die hatte die Unterlage da. Und dann hatte ich das vergessen. Warum auch? Was sollte gefeiert werden? Dass ich Geburtstag in der Flut habe? Nee.
Dass Sie es überlebt haben?
Ja, so nah war man nicht am Tod. Da war ich schon näher dran, aber anders. Es war nur alles sehr unangenehm. Und es haben sich viele Menschen um die Menschen hier, die von der Flut betroffen waren, gekümmert. Und das hat man ja anderswo nicht erlebt.
Sie sagten, da war ich anderswo schon näher am Tod dran. Ich nehme an, Sie meinen damit die vielen, vielen Tage, die Sie in Sarajevo
nicht
verbracht
nur,
haben.
Ja.
Also wo waren Sie näher dran?
Also, wir haben gewohnt in einem im Fernsehzentrum von Sarajevo. Das war gebaut worden von den Amerikanern als Geschenk für die Olympischen Winterspiele 1984. Dicker Beton. Und wir sind in dem Fernsehzentrum, wo nicht mehr Fernsehen produziert wurde, weil die Sendestrecken, die waren ja alle zerstört. Da sind wir in die Büros, die verlassen waren, eingezogen. Und ich war in einem Büro und morgens, wir sind in die Stadt gefahren, die bis 6 Kilometer entfernt war, Zentrum. Als wir zurückkommen, hatten wir kein Büro mehr. Da waren Panzergranaten rein und der ganze Flügel war weg. Als die große, schreckliche Geschichte mit der einen einzigen Granaten auf dem Markt waren in Sarajevo. Mit weit über 50, 60 Toten.
Auf dem Marktplatz ist damals eine Granate eingeschlagen, als hunderte Menschen dort unterwegs waren. Ja.
Da waren wir, das heißt Kameramann und unsere Dolmetscherin, 15 Minuten vorher und haben Plastikblumen, weil es gab keine richtigen Blumen mehr, Plastikblumen gekauft für einen Deutschen, der auf bosnischer Seite gekämpft hat und umgekommen war am Abend vorher. Den wollen wir in der Leichenhalle besuchen. Und wir waren gerade weggefahren, da kam dieser Schlag. Oder sie fahren im Auto. Nachgepanzert, aber nach 2 Monaten mit 78 Einschüssen. 78 Mal hätte es auch daneben sein können.
Hilft in der schlimmsten aller Situationen beten? Hilft Gott? Hilft Religion?
Ob ich an was glaube? Also, der Mensch hat auf dem langen Weg vom Affen zum höchstentwickelten Säugetier eine Menge Religionen erfunden und gegründet und dabei eine Unmenge von Göttern verschlissen. Wenn Sie mich so fragen, ja, ich glaube. Ich glaube, dass 1 Kilo Rindfleisch eine gute Suppe macht.
Wäre es Ihnen manchmal lieber gewesen, nicht an diesem Ort gewesen zu sein?
Nein. Nein.
Warum nicht?
Weil man auch was lernt über sich selbst.
Und was lernt man über sich selbst?
Man lernt, wie man damit umgeht. Man lernt, das Leid anderer zu respektieren. Man lernt, dass es, solange es Menschen gibt, immer Kriege geben wird.
Was hat diese Arbeit in Sarajevo vor allem für Sie erträglich gemacht?
Erträglich war es eigentlich gar nicht. Alles, was Zivilisation war, war weg. Alles war primitiv. Man hat die Unterhosen, die 5, die man mit hatte, 2,5 Monate getragen, 3-mal gewendet und hat sie anschließend verbrannt. Aber es gehört einfach zu solchen Zeiten und zu solchen Ereignissen. Ich kann nicht verlangen, dass ich in der Sänfte zum Krieg getragen werde. Und ich kann nicht verlangen, dass da Luxusbetten stehen. Und man hat sich auch nicht weiter groß aufgeregt. Geflucht hat man eben, wenn es eiskalt war oder wir konnten nicht arbeiten, weil wir keinen Diesel hatten. Der Diesel kostete 25 Mark auf dem Schwarzmarkt. Aber man kriegte keinen. Die einzigen, die Diesel verkauft haben, wie die Wilden, waren die Ukrainer in sowjetischen Panzern. Die haben gleich den Diesel aus dem Tank bei uns eingefüllt.
Die Ukrainer?
Ja.
Die jetzt selbst im Krieg stehen?
Die Ukrainer hätten uns auch den Panzer verkauft. Die haben alles verkauft. Die waren, glaube ich, 6 Monate im Einsatz bei UNPROFOR.
UNPROFOR war die Schutztruppe der Vereinten Nationen, die dann in Sarajevo stationiert war, Mitte der 90er Jahre.
Die hätten alles verkauft, um mit dem Geld Dinge zu kaufen, die sie zu Hause nicht hatten.
Wir sitzen bei Ihnen in der Küche, deswegen wage ich jetzt einfach mal ein bisschen Küchenpsychologie. Ein Mensch, der 1934 geboren wurde, der als Kind den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, kann dieses Kriegstrauma im Grunde nicht loswerden und wird dann später in seinem Beruf immer wieder vom Krieg eingeholt, um es zu wiederholen. Wäre das psychologischer Unsinn?
Nein, dann nicht, wenn jemand das Problem hat, dass er nicht verdrängen kann. Das ist ja keine Leistung, sondern das ist ein Werkzeug, für das man dankbar sein muss.
Und über das Sie verfügen?
Ich kann verdrängen. Ich habe nie schlecht geschlafen, seit Sarajevo. Und von den Bildern werde ich nicht eingeholt mehr.
Sie sind einer der Letzten, einer der ganz Alten, die ihre Kindheit unter ein Hakenkreuz verbracht haben. Aufgewachsen in Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Wie präsent sind diese frühen Jahre heute noch für Sie?
Also erstmal, ich bin in einer sehr armen Familie aufgewachsen. Ich war das einzige Kind und wir lebten in einer Wohnung, 2 Zimmer. Die Küche war gleichzeitig Bade- und Wohnzimmer und einem großen Schlafzimmer, nur wo meine Eltern und ich schliefen. Es war immer knapp. Jetzt kam der Krieg, da wurde es halt noch knapper, aber meine Mutter hat immer einen Weg gefunden. Was dann mehr Eindruck gemacht hat, waren die Luftangriffe. Wenn man morgens in die Schule kam und da fehlten Kinder und sind auch nie wiedergekommen. Wenn man in die Schule gegangen ist und hat Trümmer gesehen, gestern hat es das Haus noch gegeben, jetzt auf einmal ist da eine Ruine und dampft noch. Später war es noch intensiver, ich bin mit 9 Jahren zur Hitlerjugend gekommen. Und wir mussten dann nach Luftangriffen Aufräumarbeit leisten. Trümmer wegräumen, Ziegel aufeinander, die man noch verwenden konnte, sowas. Und natürlich hat man dann auch immer wieder Tote gesehen, die in den Kellern verbrannt waren, erstickt waren. Da war das schon sehr nahe.
Rassenhass, Judenhass, Pogrome. War das auch nah?
Ja. Die sogenannte Reichskristallnacht 1938.
Da waren Sie 4.
November, da war ich 4, aber Wir wohnten unterm Dach und da war ein großer Flur, der zur Treppe durchs ganze Haus führte. Da konnten wir abends, meine Eltern und ich, stehen und konnten vielleicht 50, 80 Meter entfernt gegenüber ein Haus sehen, ein großes. Das gehörte dem Juden Aaron, der war aber Gott sei Dank geflüchtet. Trotzdem haben die SA-Leute alles, was in den Wohnungen war, raus auf die Straße geworfen und ein ganzes Stockwerk brannte auch. Und das hat mein Vater gesehen. Und er kannte die Leute, diese kleine Stadt, er kannte die SA-Leute, denn er war selber SA-Mann. Und er hat das zum Anlass genommen, in das sogenannte Parteihaus zu gehen und seinen SA-Ausweis zurückzugeben. Er ist ausgetreten aus der SA. Und der SA-Mann, der das entgegennahm, hat gesagt, warum willst du denn weg von uns, Helmut? Da hat mein Vater gesagt, das, was ihr mit dem Juden Aaron und dem Haus gemacht habt, das ist nicht richtig. Deshalb trete ich aus. Und das fand ich damals eine große Tat. Damals nicht falsch. Das fand ich später, als ich alles begriffen habe, was da passiert ist, fand ich das eine ganz große Sache von meinem Vater. Abgesehen davon, dass während des Krieges auch noch zweimal die Gestapo gekommen ist, weil er überall erzählte, wir verlieren den Krieg. Und wenn das nicht Schulkameraden gewesen wären, dann wäre es vielleicht bitter ausgegangen.
Man hört Ihnen an, dass Sie bis heute dankbar dafür sind.
Naja.
Haben Sie mit jüdischen Kindern gespielt?
Ja. Und das ist eigentlich mein schrecklichstes Kindheitserlebnis und das läuft mir sehr nah. Nach der Reichskristallnacht hat gegenüber, 4 Stockwerke hoch, ganz oben unterm Dach, noch eine Jüdin in dem ehemals jüdischen Haus gewohnt, mit ihrer Tochter. Und die hieß Sonja. Die war etwa in unserem Alter, also 4, 5 Jahre. Und da war eine Durchfahrt in dem Haus. Und da spielten wir gerne, weil da waren wir bei Regen im Trocknen. Und da bin ich rausgegangen und da spielte Sonja da mit einem kleinen Ball gegen die Wand geworfen. Und ich bin dazu und wir kamen ins Gespräch. Und ich habe sie gefragt, Sonja, wen hast du lieber? Unseren Führer oder euren Führer? Ich konnte ja nur in Führerdimensionen denken. Und sie, die auch diese Dimension nicht kannte, sagte, unseren Führer. Und da habe ich ihr eine Ohrfeige gehauen. Und das geht mir noch heute nach.
84 Jahre später erzählen Sie die Geschichte.
Ja.
Was ist aus ihr geworden?
Keine Ahnung, eines Tages. Die Mutter hat immer abends gerufen, ganz laut aus dem Dachfenster, Sonja. Sonja. Und dann war Sonja irgendwo in der Nähe und ist nach Hause. Und eines Tages hat sie nicht mehr gerufen und nie mehr dann. Schrecklich.
Dann kam das Kriegsende, Herr Prebeck. Sie waren da 11 Jahre alt. Deutschland war zerbombt, ausgebrannt, auch moralisch vollkommen bankrott. Wie ist dann Ihr Werdegang gewesen? Ich habe mal nachgeschaut, irgendwo stand, dass Sie eine Lehre gemacht haben als Gaswärmestellengehilfe.
Ja, das war keine richtige Lehre. Außer, dass ich gelernt habe, dass ich dafür nicht tauge. Ich weiß nicht warum. Ich wollte meinen Vater. Ich hatte die Schule hingeschmissen, weshalb ich auch keinen gültigen Schulabschluss hatte und habe und auch kein Zeugnis. Und wollte meinem Vater aber den Gefallen tun, was Technisches zu machen. Hab über das Arbeitsamt das gefunden. Das war an der Stelle der Technischen Hochschule in Aachen. Und die beschäftigte sich mit Elektrowärme und Gaswärme. Das waren eigene Studiengänge. Und die haben ein kleines Labor für Untersuchungen und alle möglichen Dinge betrieben. Und da bin ich hin. Und dann habe ich festgestellt, das war genau das, was ich nicht möchte. Mathematik, Physik, teilweise auch Chemie, das ist es nicht. Und habe meine Sachen gepackt und guten Tag gesagt und bin nach Schweden.
Was haben Sie in Schweden gemacht?
Arbeitet. Ich habe dann 7 Jahre malocht. Straßenbau, Gleisbau, Hochmontage, Hausmeister in meinem Luxushotel, Fisch verkauft, Schwimmlehrer bei den Amerikanern in Paris. Meine Mutter hatte das Bild, das sie mich zeigte auf dem Radio, versteckt in der Wäsche im Schrank, weil sie Angst hatte, es könnten Gäste kommen und fragen, ob ich der Sohn bin und was er denn macht. Niemand wusste, was ich mache. Ich habe vielleicht einmal eine Karte im Jahr geschrieben.
Von wo? Wo waren Sie überall unterwegs?
Schweden, Norwegen, Frankreich, Italien, Sizilien.
Ich glaube, Sie haben sich sogar als Kirmesboxer rumgeschlagen.
Ja.
Kann das sein?
Ja.
Erfolgreich?
Die war ganz gut. Ich habe dann auch noch bei Edelstahl am Ofen gearbeitet in Krefeld. Alles gemacht.
Ist nicht unbedingt das, was heute angehende Journalisten tun, wenn sie ins Volontariat einsteigen.
Es war manchmal bitter, aber ich habe das Glück gehabt, auf Menschen zu stoßen, die am Menschen interessiert waren, nicht an Zeugnissen oder sowas, die mir eine Chance gegeben haben.
Dieses sich durchschlagen, die Maloche, glauben Sie, das hat dann später auch die Art ihrer Berichterstattung geprägt, auch die Art, die Welt zu sehen und die Leute, die in ihr leben?
Nee, das glaube ich nicht. Sondern das war ein kleines Buch, das mein Vater mir zu Weihnachten schenkte. Ernest Hemingway, 49 Stories. Die habe ich ungefähr 32 Mal gelesen. Dann kamen andere Bücher von ihm.
Das hat dann Ihre Berichterstattung geprägt.
Nicht geprägt.
Die Hemingway'sche Sprache und Sichtweise.
Nicht geprägt, aber es ist sicherlich ein bisschen davon gefärbt, ja.
Dieses Knappe, Einfache.
Ja. Ja.
Ich weiß noch, in Sarajevo, da haben Sie mal einen Beitrag gesendet, der fing an mit den Worten, das war ein Scheißtag für die Serben.
Ja.
Und danach ging dann in der ARD die Diskussion los, darf man sowas sagen?
Ich hatte eine Wette laufen mit dem späteren Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks, Grotzki. Der war auch unterwegs in dem Land und wir haben gewettet, wer den ungewöhnlichsten ersten Satz sagt. Er im Hörfunk oder ich im Fernsehen. Dann haben wir uns immer am nächsten Tag angerufen, was hast du gestern Abend gesagt? Und was hast du gesagt? Und eines Tages habe ich ihn angerufen und gesagt, du kannst mich nicht mehr toppen. Ich habe gestern Abend angefangen, an der Tagesschau. Das war heute ein Scheißtag für die Serben. Dann hat er gesagt, du hast gewonnen.
Gehen wir nochmal zurück zu Hemingway, diese kurze, schlichte,
ja, es gab ja auch andere.
Harte Sprache.
Ist sie war ja in den USA nicht ungewöhnlich. Ich fand sie als Stilmittel ziemlich aufregend, habe aber später herausgefunden, dass die Verständlichkeit von Berichten viel größer wird, wenn man kurze Sätze macht. Und so ist das dann gekommen. Es war eigentlich eine Kombination, ja. Diese Atmosphäre, die diese Sprache und diese knappen Sätze erzeugt, ist das eine. Das habe ich dann nicht nachgeahmt, aber mitgenommen. Aber das andere war zu sehen, Mensch, da verstehen die Leute das viel schneller, wenn du kurze Sätze machst. Und nicht Thomas Mann einen Satz über 3 Seiten. Wenn ich dann das Verb gelesen habe, musste ich 3 Seiten zurückblättern, um zu wissen, was war da eigentlich los.
Es ist fast so, als würden Sie die alten Konflikte heutzutage einholen, denn sie waren ja nicht nur in Sarajevo, sie waren auch 1978, 79 Korrespondent im Iran. Das war die Zeit, in der der Schah gestürzt wurde, in der Khomeini aus dem Pariser Exil zurückkam nach Teheran und wo die islamische Revolution im Iran ihren Ursprung hatte. Und jetzt plötzlich Wiederaufstand im Iran, junge Frauen, junge Männer, die das Mullah-Regime stürzen wollen. Wenn Sie das sehen, wenn Sie darüber was lesen in der Zeitung und an Ihre eigene Zeit in Teheran denken, was bewegt Sie da?
Also ich war bei 2, 3 Demonstrationen dabei, die von Fallschirmjägern in Hubschraubern beschossen wurden. Da waren 100, 120, 50.000 Menschen, die durch die Straßen zogen und dann kamen die Hubschrauber und die haben reingeschossen. Ich habe in Krankenhäusern während und nach solchen Demonstrationen Bilder gesehen, die habe ich nicht mal im Krieg gesehen. Ich entsinne mich in einem Krankenhaus, das völlig überrannt wurde von tausenden Menschen, die nach ihren Angehörigen gesucht haben. Die standen bis an den Operationstischen. Man musste sich dadurch kämpfen, durch die Mengen. Und da hat mich ein Arzt gesehen mit dem Team und ist gekommen, hat uns dann auf einen anderen Weg, der ein bisschen freier war, weggeführt und hat einen großen Industriekühlschrank aufgemacht und hat uns rausgeholt, ein Säugling, vielleicht 3, 4, 5 Monate alt, von einer Kugel getroffen. Und ich weiß noch, er hat das Kind gehalten an dem Bein wie ein Hähnchen, wie ein geschlachtetes Hähnchen. Das war für mich das, was an Schrecklichkeiten damals 1979, als die Revolution war im Iran, erinnert. Es war damals anders als heute, fast gar nichts bekannt, was im Land passierte. Wir haben schreckliche Dinge gesehen, das war keine so unblutige Revolution, wie man glaubt, weil man keine Bilder gesehen hat und auch nicht machen konnte und nichts gesehen hat, sondern die war sehr blutig.
Jetzt verkämpfen sich die jungen Leute im Iran wieder für die Trennung von Religion
und Staat. Ja, ich fürchte, das wird fehlschlagen. Die sogenannten Wächter der Revolution, die Pastoran, die ja besser ausgerüstet sind und ausgebildet als die eigentliche Armee, alles, was sich im Weg stellt, wird platt gemacht. Irgendwann läuft das sich tot oder wird tot gelaufen. Damals sind viele, viele Studenten aus den Ländern, wo sie studierten, USA, Frankreich, Deutschland, die sind gekommen, um den Schah wegzujagen. Das ist heute, da kommt keiner mehr rein. Und sie müssen heute Todesmut haben, wenn sie auf die Straße gehen.
Den haben die.
Ja, und das ist das Tragische, dass es möglicherweise nicht hilft.
Wie nimmt einer wie Sie, der fast ein ganzes Jahrhundertleben auf dem Buckel hat, über so vieles berichtet hat, wir haben jetzt nur Iran und Sarajevo angesprochen, wie nimmt so einer die Zeitgeschichte, die aktuelle Geschichte war, als etwas vollkommen Unberechenbares, Willkürliches, oder gibt es für Sie so etwas wie ein Grundmuster in der Geschichte, das immer wieder auftaucht?
Das Grundmuster ist das für mich immer noch Unfassbare, dass einer, der herkommt, riesige Machtansprüche hat und dass Hunderttausende sofort hinter dieser Fahne herlaufen. Das habe ich nie verstanden. Ob die Fahne grün ist oder ein Hakenkreuz hat oder Hammer und Sichel, da ist einer, der hält eine Fahne hoch, der dröhnt irgendwas in die Welt, Zehntausende, dann Hunderttausende, dann Millionen laufen dahinter her. Und laufen in Kriege, laufen in Verderben, in ihren eigenen Tod, in ihr eigenes Elend. Und irgendwann, kurz danach, ein paar tausend Kilometer weiter, passiert das wieder. Marschiert wieder einer und hält die Fahne hoch. Das verstehe ich nicht.
Bei allem Elend, Herr Prebeck, das Sie gesehen haben, bei allen Katastrophen, die Sie miterlebt haben, gibt es so etwas wie, ja, ich sag mal, eine innere Genugtuung, dabei gewesen zu sein, es gesehen zu haben, erlebt zu haben?
Nein. Nein. Also, nein.
Da draußen auf der Kommode im Flur Ihres Hauses stehen Preise, die Sie bekommen haben. Sie haben fast alles bekommen, was man im Fernsehgeschäft gewinnen kann.
Ich konnte ja nicht sagen, behaltet euer Zeug. Also für mich sind das Staubfänger. Jede Woche einmal muss ich die putzen. Und als ich mal richtig geputzt habe, die goldene Kamera, war schon das Gold weg an einer Stelle. Also ist eine Geschichte für die Zugefrau. Ich sehe die Dinger nicht mehr, wenn ich da morgens dran vorbeigehe. Nur einmal in der Woche muss ich sie sehen und muss ich sie putzen. Im Grunde interessanteste Preis war der Bayerische Staatspreis Fernsehen. Da habe ich 5.000 Mark gekriegt. Das hat sich gelohnt. Steuerfrei. Alles andere Staub.
Es gibt so viele Bücher von Journalisten, die über ihr vermeintlich so aufregendes Berufsleben geschrieben haben. Ihr Berufsleben war nun wahrhaftig nicht langweilig. Warum haben Sie es nicht gemacht?
Nein. Ich hatte ein paar Verlage, die gebohrt haben. Mit einem habe ich per Handschlag sowas wie eine Zusage gemacht, nämlich mit Rowohlt. Die Zusage war, ich werde nie ein Buch schreiben, aber wenn ich eins schreibe, kriegt es Rowohlt. Und der Mann, mit dem ich das damals gemacht habe, hat verstanden, warum ich dann kein Buch schreibe. Also ich habe einen relativ hohen Anspruch auch an die Sprache, an mich selbst. Mehr als eine Seite würde ich pro Tag nicht schaffen. Am Sonntag würde ich die 6 Seiten nehmen, beim Kaffee, lesen, zerreißen. Zweitens, wenn man ein Buch schreiben will, dann muss man geboren sein. Man muss schreiben müssen, Schriftsteller sein. Ich muss nicht. Wenn Sie ein Buch schreiben, müssen Sie eine Botschaft haben. Ich habe keine Botschaft. Und schließlich, wenn man anfängt, geht es auch um Geld. Sie können heute, wenn Sie nicht ein riesiges Glück haben und einen Kracher hinlegen beim ersten Mal, können Sie davon nicht leben. Also warum soll ich mir die Mühe machen?
Herr Prebeck, Sie sind 88 Jahre alt. Wie würden Sie Ihren jetzigen Seelenzustand beschreiben?
Zielen Sie auf was Bestimmtes?
Immer noch unruhig?
Unruhig bin ich nicht mehr. Ich bin weitestgehend am Tag mit meinem sedierten Körper zu tun und da brauche ich viel Zeit. Ich brauche allein, um ein Hemd zuzuknöpfen, 20 Minuten, weil ich mit meinen inzwischen taub gewordenen Fingern die Knöpfe nicht mehr in die Knopflöcher kriege. Und da kommen eine ganze Reihe andere Dinge dazu, mit denen ich erstmal die erste Hälfte des Tages zu tun habe.